SRF 3.
Klotzen statt sparen bei den Kampfjets. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats erteilt den Sparvorschlägen der SP eine Abfuhr. Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Italiens Brücken sind marode und drohen unter dem vielen Regen einzustürzen. Und dann die neueste UNO-Warnung in Sachen Klima. Es braucht radikale Maßnahmen, sonst bleiben die gesetzten Klimaziele unerreichbar. Das ist Info 3 am Dienstagmittag mit Nina Gigax. Statt große, teure Kampfjets lieber leichtere Flieger. Das war der Vorschlag der Sozialdemokraten für den Luftpolizeidienst. Daneben könnte man ein paar wenige große Kampfjets beschaffen für ernstere Fälle. Das sei billiger und besser, argumentierte die SP. Njet meint dazu nun die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats. Sie erteilt dem Konzept eine Abfuhr. Priscilla Imboden.
4 statt 6 Milliarden Franken möchte die SP ausgeben, um die Schweiz vor Angriffen aus der Luft zu verteidigen. Sie wollen statt rund 30 Hochleistungskampfjets leichtere Kampfflugzeuge für den luftpolizeilichen Dienst kaufen. Das reiche aus für den Normalfall, wo es etwa darum gehe, verirrte Hobbyflieger zu begleiten, argumentierten sie. Die FA-18-Kampfjets könnten dadurch geschont werden und länger im Einsatz bleiben, so das sozialdemokratische Verteidigungskonzept. Es scheiterte in der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats deutlich. Es sei eine Pseudo-Alternative, erklärt SVP-Politiker Werner Salzmann, Präsident der Kommission.
Erstens können wir nicht zwei Flotten betreuen, das war der ganz klare Entscheid und ging auch aus dem Expertenbericht hervor, dass mit einer Flotte es einfacher ist und kostengünstiger ist. Und zweitens kann der Luftpolizeidienst mit sogenannten Leichtflugzeugen nicht sichergestellt werden und eine weitere Nachrüstung der F-18 würde bedeuten, sehr, sehr teuer und wir wären das einzige Land, das eigentlich noch Ersatzteile braucht für diesen F-18, also die Variante ist gar nicht tauglich.
Anders schätzen dies ein US-amerikanischer Luftabwehroffizier sowie ein deutscher NATO-General ein, die letzte Woche von der SP an eine öffentliche Anhörung eingeladen wurden. Sie fanden das Konzept sinnvoll. Vor der Sicherheitskommission durften sie ihre Argumente allerdings nicht ausbreiten. Werner Salzmann sagt zu den ausländischen Militärexperten:
Nein, wir glauben Ihnen nicht. Wir glauben unseren Experten, das sind ausgewiesene Experten und es sind sehr viele Experten, die sich mit dem beschäftigt haben.
Das seien aber keine Fachleute gewesen an den Anhörungen, kritisiert SP-Sicherheitspolitikerin Priska Seiler-Graf.
Das waren Interessenvertreter, die dabei waren, Offiziersgesellschaft, aber auch die XOA. Aber eigentliche Fachleute, die fehlten. Und ich denke, das ist wirklich ein Manko in den ganzen Kommissionsberatungen bis jetzt.
Priska Seiler-Graf hofft nun darauf, dass der Nationalrat in seiner neuen Zusammensetzung dem Alternativkonzept mehr Beachtung schenkt. Wenn nicht, erklärt die linke Sicherheitspolitikerin,
dann wollen wir nicht Ja sagen zu 6 Milliarden. Wir wissen doch gar nicht, wofür. Es ist ja eigentlich ein Blankoscheck, den man hier ausstellt. Dann werden wir mithelfen, das Referendum zu ergreifen und dann wird auch das Volk darüber abstimmen. Und das ist wahrscheinlich der richtige Weg.
Kommt erst spät in der Debatte, da der Ständerat dem 6 Milliarden Planungsbeschluss für neue Kampfjets bereits zugestimmt hat. Folglich geht es der SP nun hauptsächlich darum, Argumente für die anstehende Volksabstimmung zu präsentieren.
Zu weiteren Nachrichten nun mit Tobias Mayer. Im Kanton Genf dürfen Parlamentarierinnen und Parlamentarier weiterhin religiöse Symbole tragen. Ein Kopftuch oder eine Kette mit einem Jesuskreuz zum Beispiel.
Das Genfer Verfassungsgericht argumentierte, dass Mitglieder von Kantons- oder Gemeindeparlamenten nicht den Staat vertreten würden. Vielmehr stünden sie für die Gesellschaft und ihre kulturelle Vielfalt. Deshalb seien religiöse Symbole zulässig. Anders sieht es aber bei Staatsangestellten und Regierungsräten aus. Diese dürften keine religiösen Symbole tragen, bekräftigte das Gericht. Die Genfer Stimmbevölkerung hatte im Februar entschieden, dass Staat und Kirche klar getrennt werden sollen. Nun von Genf nach Graubünden. Dort erhebt eine parlamentarische Untersuchungskommission Vorwürfe gegen die Bündner Kantonspolizei. Es geht um 3 Polizeieinsätze gegen den Mann, der das illegale Bündner Baukartell öffentlich gemacht hatte. Dabei habe die Polizei teils unverhältnismäßig in die persönliche Freiheit des Mannes eingegriffen, schreibt die Kommission in einem Teilbericht. Laut Polizei bestand die Gefahr eines erweiterten Suizids. Weil sich zwei Flugzeuge in der Nähe des Flughafens Zürich vor ein paar Wochen gefährlich nahe gekommen sind, wird nun eine Untersuchung eingeleitet. Im Vorbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle heißt es, der Vorfall habe sich am 13. Oktober ereignet. Involviert waren demnach ein Passagierflugzeug von British Airways, das in Zürich landen wollte, und ein privates Motorflugzeug. Dieses war von Locarno nach Deutschland unterwegs.
Mittag.
Es regnet seit Wochen. Italien kämpft mit enormen Wassermassen. Und der Regen, der prasselt auf eine Infrastruktur nieder, die an vielen Stellen veraltet oder gar baufällig ist. Brücken zum Beispiel halten dem Regen nicht stand. Am Sonntag stürzte eine bei Genua ein und in der Nacht auf heute haben die Behörden nun mehrere weitere Brücken im Hinterland Genuas vorübergehend gesperrt, weil sie auch einstürzen könnten. Aus Rom der Bericht von Franco Battel.
Einsturzgefahr, diagnostizierte die Staatsanwaltschaft von Genua noch gestern Nachmittag und ließ ein Autobahnteilstück im Hinterland von Genua umgehend schließen. Der Zustand von zwei Brücken müsse dringend überprüft werden. Ab heute Nachmittag ist der Verkehr auf diesem Abschnitt nun zumindest einspurig wieder möglich. Doch der Schrecken bleibt. Der viele Regen der letzten Wochen legt schonungslos offen, wie desolat der Zustand vieler Straßen und Brücken in Italien ist. Am Sonntag löste sich ebenfalls in der Nähe von Genua nach heftigem Dauerregen eine Schlammlawine. Sie wälzte sich auf eine Autobahnbrücke zu und ließ sie auf einer Länge von etwa 30 Metern einstürzen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Doch auch ohne extreme Wetterereignisse hat Italien mit seiner desolaten Infrastruktur zu kämpfen. Im Sommer 2017 stürzte die Morandi-Brücke in Genua ein. 43 Personen starben. Ebenfalls nahe Genua ist das Scopetta-Viadukt derzeit für den Schwerverkehr nur noch beschränkt befahrbar. Auch hier die Stabilität dieser Autobahnbrücke ist angegriffen. Die Liste ließe sich verlängern. Die heftigen Unwetter trafen zwar ganz Italien, aber es zeigt sich immer mehr, dass vor allem Ligurien, die Region um Genua, besonders leidet. Ligurien ist eine Region zwischen Meer und Apennin. Ein großer Teil des Terrains ist stark zerklüftet. In den 1960er und 70er Jahren baute der Staat dort viele Brücken und Tunnels, die heute fast alle veraltet sind. Der starke Regen zeigt nun einmal mehr, dass es ein grober Fehler war, so lange viel zu wenig in die Erneuerung dieser Infrastruktur zu investieren. Das Beunruhigendste aber ist, wie schlimm die Lage wirklich ist, weiß man gar nicht. Denn offenbar versuchten die privaten Autobahnbetreiber, den schlechten Zustand der Brücken jahrelang zu verheimlichen. Das auf jeden Fall vermutet die Staatsanwaltschaft, die seit einiger Zeit ermittelt. Angestellte der Autobahnbetreiber haben, so der Verdacht, den baulichen Zustand von Viadukten und Straßen während Jahren viel zu positiv dargestellt, um auf diese Weise teure Unterhaltskosten zu sparen. Ein Urteil liegt noch nicht vor, aber nur schon der Verdacht verunsichert stark.
In Albanien hat am frühen Morgen die Erde gebebt. Tobias, die Behörden haben eine vorläufige Bilanz gezogen.
Mindestens 11 Tote, 600 Verletzte. So lautet diese vorläufige Bilanz. Das Beben hatte die Stärke 6,4 und war damit das stärkste in Albanien seit Jahrzehnten. Das Epizentrum lag etwa 30 Kilometer westlich der Hauptstadt Tirana im Adriatischen Meer. Miterlebt hat das Beben Stine Klapper, die in Tirana das Büro der Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung leitet.
Also die Rettungskräfte sind hier in vollem Einsatz und tun alles, um auch noch Vermisste zu finden und ja, um auch schon mit den Aufräumarbeiten anzufangen.
Nach dem Beben bleiben die Schulen und Verwaltungsstellen in der betroffenen Region geschlossen.
Info 3 Mittag.
Es steht viel auf dem Spiel, sehr viel. Das ist die Botschaft der UNEP, der Umweltabteilung der UNO, eine Woche vor der UNO-Klimakonferenz in Madrid. Denn immer noch stoßen wir Menschen Jahr für Jahr zu viel Treibhausgase aus, anstatt den Ausstoß zu senken. Genau das wäre dringend nötig, Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Auch im letzten Jahr ging es mit den CO2-Emissionen in die falsche Richtung. Sie stiegen erneut, statt zu sinken. Will die Weltgemeinschaft noch eine Chance haben, die Erwärmung der Erde bei 1,5 Grad zu stoppen und das hat sie im Pariser Abkommen selbst beschlossen, dann müsste der CO2-Ausstoß ab sofort und rapide sinken. Bis 2030, in 10 Jahren, müsste sich der jährliche CO2-Ausstoß mehr als halbieren. Das kommentiert der Klimaforscher Reto Knutti von der ETH Zürich so.
Was wir noch ausstoßen können, ist extrem klein. Die Reduktionen müssen im Bereich von bis zu 7% pro Jahr sein. Das ist technisch nicht unmöglich, aber es wäre eine Herkulesaufgabe, das wirklich unter Dach zu bringen.
Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens haben fast alle Staaten Ziele formuliert, wie stark sie ihre CO2-Emissionen bis 2030 reduzieren wollen. Doch diese Ziele sind fast durchs Band ungenügend. Sie würden die Erwärmung erst bei etwas über 3 Grad stoppen, statt 1,5, wie angepeilt. Und dieser Befund beschönige die Lage noch, warnt der UNEP-Bericht. Denn viele Länder hätten noch kaum Maßnahmen ergriffen, um selbst diese ungenügenden Ziele zu erreichen. Bleibt dies so, könnte die globale Erwärmung um 3,5 Grad oder mehr zunehmen, warnt die UNEP. Reto Knutti.
Eine Welt 3 bis 4 Grad wärmer wäre eine dramatisch andere Welt. Es ist nicht eine Welt, in der wir gar nicht mehr leben können, aber es ist eine Welt, die eine extreme Anpassung erfordern würde und die sicher extrem viel kosten würde, um das irgendwie noch zu handhaben.
Momentan berät das Schweizer Parlament die Anpassung des CO2-Gesetzes. Die Dringlichkeit beim Klimaschutz mag dank der Demonstration der Klimajugend gefühlsmäßig angekommen sein. Im Gesetzesentwurf ist sie aber nicht ablesbar. Erinnern wir uns, um die Erwärmung bei plus 1,5 Grad zu stoppen, müsste der CO2-Ausstoß ab sofort pro Jahr um 7% sinken.
Die Schweiz hat im Inland im Moment 1% pro Jahr vorgeschlagen für das revidierte CO2-Gesetz. Also wir sind weit davon entfernt, das zu erreichen.
Bleiben die Schweiz und die anderen Länder bei dieser Gangart, muss irgendwann in Zukunft die jährliche CO2-Reduktion noch höher sein als die eh schon schwierigen 7%, die heute nötig wären, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, warnen der neue UNEP-Bericht und Klimaforscher Knutti.
Das heißt, wir leben jetzt eigentlich auf Kosten der nächsten Generation, die dann die Vollbremsung machen muss, wenn sie dieses Ziel noch erreichen will.
Und wir machen noch den Service mit Börse und Wetter, Tobias.
Zunächst zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.504 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.0983 Franken gehandelt, der Dollar zu 99,70 Rappen. Das Wetter: Heute ist es trocken und teils sonnig. Morgen Vormittag wird es dann zeitweise nass, gefolgt von sonnigen Phasen am Nachmittag bei 9 bis 12 Grad.
Info 3 blickt hinter die Schlagzeilen kompakt. Das Team im Studio heute Mittag, Thomas Fuchs, Tobias Meyer und Nina Gigax. Wir wünschen weiterhin einen guten Radioappetit.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.